Man kann sich das so vorstellen, deine Gene sind eine Klaviertastatur von einem Klavier. Mhm. Und der Klavierspieler oder die Klavierspielerin ist das Epigenom. Und je nachdem, wie die Klavierspielerin drauf ist, kommt eine unterschiedliche Melodie raus. Und die Melodie sind die Proteine. Das Besondere ist, und was wir halt sehr viel beforschen, wie beeinflusst du deinen inneren Klavierspieler oder Klavierspielerin?
Für mich ist dieser Begriff ja total spannend, weil das hört sich ein bisschen nach Science-Fiction an, ne? Also Genetik, aber wie kannst du Genetik beeinflussen, ne? Engineering und DNA. Und was ich auch bisher gelernt habe, ich bin ja hier der Newbie in dem Podcast, dass es mit einem anderen Thema sehr korrespondiert, was gerade aus meiner Sicht so in wird, nämlich Mitochondrien.
Hier sprechen wir über eine Darm-Hirn-Achse. Mittlerweile spreche ich auch über eine Darm-Epigenetik-Achse, weil ich sage, wow, wenn wir nicht mehr gut genug butyratbildende Darmbakterien haben, dann kann ich Stress auch nicht so gut regulieren. Wenn ich chronischen Stress zu viel in meinem System habe, das ist der größte Killer eigentlich. Mhm. Es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass in einer Glasflasche mehr Mikroplastik drinnen ist, als in diesen weichen Plastikflaschen mit Wasser. Auch in Krebszellen haben wir eine erhöhte Telomerase-Aktivität. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit eventuell von Krebs. Das heißt, manche Stoffe sind sinnvoll für eine Kur, die machen das dann da auch nicht. Aber wenn ich das über 10 Jahre lang nehme, kann sein, dass es das einen negativen Effekt hat.
Ich stelle mir das jetzt wirklich vor, ne? Diese Tasten auf dem Klavier, ne? An- und Ausschalter. Kann man Sachen auch rückgängig machen?
Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd. Der Health, Tech und Longevity Podcast, powered by Longevity Germany, der größten Real-Life-Community für Longevity-Interessierte im deutschsprachigen Raum, mit monatlichen Events in mehr als 10 Städten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd.
Und heute haben wir ein so spannendes Thema, das wir uns ganz schön lange wünschen, nämlich das Thema Epigenetik. Und wen könnten wir anders als Gast haben als Dr. Epigenetik? Herzlich willkommen, Manuel Burzler. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, ich finde, dieses Thema kam ja immer wieder in anderen Folgen halt immer auf. Es gab auch tatsächlich auch heiße Diskussionen bei uns auf Spotify in den Kommentarspalten zu dem Thema, vor allem in der Schwangerschaftsfolge, ne, wo wir das erste Mal, glaube ich, so ein bisschen das Thema angerissen haben, was Epigenetik eigentlich ist. Das heißt, das scheint echt Leute auch zu bewegen. Vor allem, weil tatsächlich, ne, wir sitzen ja auch hier wieder im Bolt Campus, wie ihr auch sehen könnt, auch wir hier in den letzten Tagen hier und da mal gefragt worden ist, Thoren, wenn ich dich mal doof fragen darf, was ist eigentlich Epigenetik? Ja, das heißt, dieses Wort ist irgendwie so im Raum, aber nicht alle wissen, was es genau bedeutet und wie man es eigentlich beeinflussen kann. Ja. Für mich ist dieser Begriff ja total spannend, weil das hört sich ein bisschen nach Science-Fiction an. Ja. Ne? Also Genetik, aber irgendwie kannst du Genetik beeinflussen, ne? Engineering und DNA. Und was ich auch bisher gelernt habe, ich bin ja hier der Newbie in dem Podcast, dass es mit einem anderen Thema sehr korrespondiert, was gerade aus meiner Sicht so in wird, nämlich Mitochondrien. Mhm. Ne? Dass wir auch so quasi beleuchten können, was sind eigentlich Mitochondrien? Es gibt da jetzt mittlerweile kleine Cartoons, ja, und kleine süße Figürchen. Bei Chris Sorel im Buch zum Beispiel, da spricht immer so ein Mitochondrium mit dir. Und das möchte ich einfach beleuchten bis hin zu, als kleiner Teaser, ne? Was hat das mit Ureinwohnern zu tun? Ja, im Amazonas oder im Dschungel? Und Zombiezellen. Also diese Sachen sind einfach für mich super spannend und ich freue mich mega darauf, dass wir heute da einen Deep Dive haben.
Genau, und weil wir auch ganz oft sagen, es geht so beim Thema Longevity, was wir heute tun und auch auf die Zukunft einzahlen, das Thema Energie, auch da zahlen diese Themen so drauf ein. Ich erinnere mich noch, das erste Mal, als ich Epigenetik gehört habe an der Uni, ist ein bisschen her, ehrlicherweise, und da habe ich so immer diese Erinnerung, oder haben wir gelernt, die Spermienqualität des Mannes und Rauchen, das hat irgendwie so einen Zusammenhang. Und das ist jetzt ja fast eine Dekade her, oh Gott. Und jetzt bin ich total gespannt, was so State of the Art ist, weil gerade in der Epigenetik poppen die Studien nur so hervor. Es ist so ein super spannender.
Hast du dich gerade jünger gemacht? Das müsste doch mehr als eine Dekade her sein, oder?
Nö, ziemlich genau. Da habe ich noch studiert vor 10 Jahren, mein Lieber.
Okay.
Also chronologisches Alter, da bin ich hier sehr offen zu. Ja, willkommen in unserem Podcast. Auch Thoran möchte mal über mein Alter sprechen. Und ja, wie du es gesagt hast, ist das aber auch ein sehr emotionales Thema. Ne? Gerade ich habe ja sehr offen über das Thema Lebensstilmaßnahmen in der Schwangerschaft als ein potenter Hebel gesprochen. Und das löst natürlich zwei Seiten aus. Entweder das Gefühl, okay, ich habe wirklich so eine Selbstwirksamkeit, was wir immer uns wünschen, was toll ist. Ich kann durch meinen Lebensstil, durch Entscheidungen, die ich treffe, auch auf meine Gesundheit Einfluss nehmen. Aber was ist denn, wenn ich trotzdem krank werde? Dann auch so das Gefühl von, was habe ich was falsch gemacht oder habe sogar Schuldgefühle. Und ich finde auch so eine emotionale Ebene, würde ich mich freuen, wenn wir da eintauchen. Deswegen starten wir mal rein, die Begriffe vorzustellen und gehen dann aber vielleicht auch mal eine aktuelle Einordnung. Doch bevor wir das machen, wie immer die Frage jede Woche, was gibt's Neues in Longevity Germany?
Cared by.
Hallo Anna und Tuan, ich melde mich heute einmal aus London, wo Maurice und ich gerade am Wochenende unsere Community mit den ersten beiden Events überhaupt im UK launchen. Freitag gibt's ein Longevity-Dinner und am Sonntag dann noch einen kleinen Run durch die Royal Parks. Aber keine Sorge, auch der deutschsprachige Raum kommt natürlich weiterhin nicht zu kurz. Schaut doch gerne einfach mal wieder auf unserer Website longevity-germany.com rein. Ich glaube, jetzt allein bis zum Monatsende haben wir noch 7 weitere Events geplant. Und damit erstmal wieder zurück zu euch und viel Spaß beim Rest dieser super spannenden Folge.
Sprechstunde.
Dr. Epigenetik ist hier, habe ich schon gesagt. Das ist ja so dein Instagram-Handle. Das ist so ein bisschen auch, wofür du stehst, wofür man dich kennt und hat auch schon eine lange Historie. Deswegen stell dich doch gerne mal so ein bisschen vor, wie bist du zu diesem Doktor geworden? Du bist ja auch wie ich Arzt.
Ja, richtig. Ich bin ein bisschen anders aufgewachsen. Meine beiden Eltern sind Heilpraktiker und ich durfte schon am Tisch immer lernen, was ist ein gesundes Mikrobiom, wie kann ich das Mikrobiom gesund halten, wie kann ich vielleicht sogar meinen Körper entgiften, einen Detox machen. Ich wurde, ab 10 Jahren wurde mir immer gesagt, so Manuel, heute ist wieder Zeit, deinen Detox zu machen über einen längeren Zeitraum, damit du Umweltgifte entgiftest. Und da habe ich auch immer schon gespürt, oh, wenn ich dann entgiftet habe, dann haben meine Lippen gebrannt oder irgendwie hatte ich Durchfall, weil ich ein bisschen zu viel entgiftet habe, zu viel Gifte mobilisiert habe. Und da habe ich schon praktisch mitbekommen, inwieweit, was gibt es denn noch außerhalb der klassischen Medizin und wie kann ich mich eigentlich gesund halten? Mhm. Und hatte dann immer dieses Dilemma, meine beiden Eltern Heilpraktiker waren sehr erfolgreich bei chronischen Erkrankungen, aber sie haben in der Gesellschaft einen Stand gehabt, wo ich mir gedacht habe, oder habe halt einfach diese Problematik immer wieder gesehen. Und dann habe ich gesagt, na, ich mache es ein bisschen anders. Ich studiere Medizin, bleibe offen für diese Dinge. Bin dann ganz normal in die Klinik auch gegangen, habe meinen Facharzt begonnen und habe während meiner Klinikzeit eine systemische Coach-Ausbildung begonnen. Und die Epigenetik ist mir über den Weg gelaufen. Mhm. Eigentlich schon während der Studienzeit. Und da habe ich gesehen, wow, die Wissenschaft der Epigenetik verbindet die Medizin, die ich kenne, mit der klassischen Medizin, mit Prävention und sogar mit Psychotherapie, Coaching und so weiter. Und dann habe ich mit 29 tatsächlich meine erste Firma gegründet dazu.
Krass. Und das ist schon ein bisschen her jetzt, ne?
Das ist ein bisschen her, ja.
Wenn wir heute über Alter sprechen, ne? Worauf ich hinaus willst, du warst sozusagen Early Adopter in dem Bereich, ne? Du hast ganz früh dieses Thema als, ja, nicht nur so aufgeschnappt, sondern bist da so down the rabbit hole und hast das wirklich, ja, für dich durchdrungen. Ich hatte eben schon gesagt, das ist ja ein Thema, wo extreme, ja, Innovationsgeschwindigkeit ist, auch in der Wissenschaft da extrem viel rauspoppt. Was schätzt du, wie viele neue Studien kommen da so?
Also pro Tag, ich habe so einen Timer, pro Tag 40 bis 50.
Was? Studien?
Pro Tag. Ja. Mhm. Wenn wir bei PubMed, wenn ich da wirklich so ein, poppt dann immer mal ab, ja, und wird mir angezeigt, zwischen 30 und 40 Studien pro Tag.
Das ist so spannend, ne? Weil medizinisches Wissen, sich da up to date zu halten, da muss man sich einfach spezialisieren. Ich finde, das zeigt das einfach nochmal, weil sonst, und das ist irgendwie so, schon seit wir studiert haben, einfach so krass exponentiell, was da passiert. Und du sagst, du hast eine Firma gegründet, du bist ja auch jetzt da unternehmerisch. Wie würdest du jetzt gerade so deinen Job beschreiben? Was machst du da im Kontext Epigenetik?
Auf der einen Seite bin ich Mediziner und bilde Menschen im Bereich Epigenetik aus, aber auch in einem Teilbereich funktionelle Medizin und auch Unternehmer geworden, teilweise auch Investor über die letzten Jahre. Wir haben auch ein Labor, ein epigenetisches Labor, die vor allem Mikro-RNAs und Methylierungen messen und in Europa hier tatsächlich führend sind. Ja, auch teilweise in der Forschung, wie der Lebensstil das biologische Alter beeinflusst.
Und im Kontext Longevity taucht ja so Functional Medicine, funktionelle Medizin auch häufig auf. Magst du noch mal ein bisschen erklären für alle Leute, die das noch gar nicht kennen, was das eigentlich beinhaltet?
Mhm. Funktionelle Medizin ist für mich die Möglichkeit, labormäßig zum Beispiel ganz tief zu schauen, worin liegt im Moment die Ursache für meine Beschwerden. Mhm. Und da schauen wir ganz tief in die Physiologie, haben andere Normwerte für bestimmte Blutwerte und so weiter und haben ganz spezielle Diagnostik. Blut, Stuhl, vielleicht auch sogar Haare, Schweiß, Urin, mhm, und schauen aber wirklich tief in die Physiologie und schauen uns die einzelnen Teilbereiche an, die wir eventuell auch hacken können. Mhm. Zum Beispiel auch die Mitochondrien.
Ja, danke.
Wo wir den Begriff jetzt schon, ne, die ganze Zeit benutzt haben und ich quasi mitlausche, wäre es natürlich jetzt natürlich auch mal spannend, ne, zu erklären, was sind denn Mitochondrien oder was ist eigentlich Epigenetik per se? Ich habe ja schon in anderen Folgen gelernt, es geht irgendwie darum, dass es sogenannte An- und Ausschaltknöpfe gibt im Körper. Und vielleicht magst du da einmal quasi, ne, jetzt wirklich auch so für so Fünfjährige, ja, oder Business Executives, die sich nicht gut um ihre Gesundheit kümmern.
Oder einfach für Toren.
Ja, oder für, ja, meine Freunde, Asking for a Friend, erklären, was das eigentlich ist.
Wir haben in beinahe jeder Körperzelle unseren Zellkern mit unserer DNA. Und die DNA beinhaltet ein Blueprint. Das heißt praktisch unsere Gene. Aber nur 1,5% unserer DNA sind Gene. Der Rest von unserer DNA ist, sagen, kommen wir später nochmal drauf zurück, ein bisschen etwas anderes. Und wenn ein Gen abgelesen wird, das ist praktisch eine Informationsquelle, entsteht eine Information, das nennt man mRNA, ist wie ein Rezept, geht dann aus dem Zellkern raus in die Zelle und dieses Rezept wird abgelesen und es entsteht ein Protein daraus. Nehmen wir mal an, es wurde ein Gen abgelesen, was ein Verdauungsenzym sein soll. Dann entsteht ein Protein daraus, das dann ein Verdauungsenzym, zum Beispiel unsere Bauchspeicheldrüse, soll Verdauungsenzyme produzieren. Und die hat natürlich Zellen, die Verdauungsenzyme produzieren müssen. Und die haben diese Gen, und dieses Gen finden wir natürlich dort drin auch. Das ist ein Beispiel. Und die Epigenetik ist jetzt das Besondere. Nicht jede Körperzelle soll ja zum Beispiel ein Verdauungsenzym produzieren. Das heißt, man muss bestimmte Gene an- und ausschalten können. Und das ist der Mechanismus darüber. Und dieser Mechanismus nennt man Epigenom. Also ich schalte ein Gen an und aus. Eine Hautzelle muss andere Proteine produzieren wie eine Bauchspeicheldrüse und hat dementsprechend ein festes anderes Epigenom. Mhm. Andere Gene sind an- und ausgeschaltet. Das eine, das ist sozusagen ein relativ fester Teil des Epigenoms. Und dann gibt es Teilbereiche des Epigenoms, die veränderbar sind, die über den Lebensstil beeinflussbar sind. Eine Hautzelle zum Beispiel muss sich auch mal entzünden können. Dementsprechend muss die auch Entzündungsproteine produzieren können. Da muss natürlich das Epigenom oder diese Gene angeschalten werden, damit diese Entzündungsproteine entstehen. Aber der Einfluss, das Signal kommt von außen an die Zelle. Man kann sich das so vorstellen, deine Gene sind eine Klaviertastatur von einem Klavier, mhm, und der Klavierspieler oder die Klavierspielerin ist das Epigenom. Und je nachdem, wie die Klavierspielerin drauf ist, mhm, kommt eine unterschiedliche Melodie raus und die Melodie sind die Proteine. Und das Besondere ist, und was wir halt sehr viel beforschen, wie beeinflusst du deinen inneren Klavierspieler oder Klavierspielerin? Mhm. Und das ist hochspannend. Und da kommen wirklich super, super viele Studien jeden Tag raus.
Wenn ich das mal so ganz blöd in anderen Worten wiedergeben würde, ne? Du kommst da quasi an und bist quasi so ein Klavier. Ja, und innerhalb dieses Klaviers, ne, könnten theoretisch qua, ich sag jetzt mal, schlechter Fabrikation, ja, kleine Fehler drin sein zum Beispiel. Aber ob diese Fehler quasi, ne, dass die Musik beeinflussen, ja, überhaupt entdeckt werden, hängt davon ab, wie der Klavierspieler, die Klavierspielerin quasi mit dem Instrument umgeht. Also anders gesprochen, ja, zu 1,x% kann es sein, dass du genetisch, ne, mit einer Prädisposition für eine Krankheit geboren wirst, aber das heißt nicht, dass die ausbrechen muss, weil du darauf Einfluss haben kannst. Ist das richtig oder sehr falsch?
Genau, zum Teil ist das richtig, okay, zum Teil. Und das wird natürlich stark diskutiert. Man muss halt sehen, dass ganz, ganz viele Faktoren darauf einspielen. Als Beispiel das BRCA1-Gen, ja, das ist das Brustkrebs-Gen.
Das kennen es so, alle von Angelina Jolie.
Ja, genau. Und darüber wird viel diskutiert. Bei 50% der Träger oder Trägerinnen eher gesagt, entsteht Krebs, bei den anderen nicht. Was sind die Faktoren außenrum? Mhm. Und die Faktoren außenrum können halt zum Beispiel sein, wie stark bin ich entzündet? Wie stark sind meine Entzündungsgene hochgefahren? Wie stark sind zum Beispiel, wie hoch ist meine Autophagie, dass meine Zellreparatur sozusagen hochgefahren wird? Und. Und diese Faktoren nehmen dort eine große oder spielen dort eine große Rolle, dass eventuell dann in Folge eine Erkrankung vielleicht vermehrt auftritt, wenn ich sogar auch die Prädisposition dazu habe. Was aber viel spannender für mich persönlich ist, sozusagen präventiv zu sagen, wo stehe ich gerade, wie sieht mein Epigenom aus und wie kann ich positiv mein Epigenom beeinflussen, dass ich zum Beispiel weniger Entzündung in meinem Körper produziere. Weil darum geht es, ja? Entzündung ist Alterung.
Ja. Inflammaging ist ja auch so ein Begriff, den wir da immer so ganz häufig hören. Du hast ja eben schon die mRNA genannt, die Messenger-RNA, ne? Nur so ein bisschen in dem Kontext Rezept. Ein Begriff, der mir auch immer begegnet, ist Mikro-RNA. Kannst du das auch nochmal einordnen? Ja. Das, glaube ich, wird oft durcheinander geworfen, weil es doch ähnlich geschrieben ist.
Also wenn ein Gen abgelesen wird, dann das Rezept daraus ist die Messenger-RNA, die mRNA. Und wenn die mRNA in der Zelle abgelesen wird, entsteht ein Protein daraus. Mhm. Eine Mikro-RNA ist so ähnlich, ja, ist auch eine RNA, aber die Informationen finden wir aus Teilen, die nicht Gene sind. Und das ist das Spannende. Früher im Biounterricht haben wir gelernt, 1,5% meiner DNA sind Gene. Und der Rest ist Chunk-DNA, Müll-DNA. Mhm. Ich habe mir damals schon gedacht.
Wie ineffizient.
Genau. Und diese anderen Bereiche, die nicht für ein Protein sozusagen ein Rezept sind, die kodieren für Mikro-RNAs. Und diese Mikro-RNAs entstehen auch und regulieren die Zelle. Mhm. Und jetzt wird spannend, zum Teil regulieren die Zelle, aber zum Beispiel habe ich habe ich akuten Stress.
Ja.
Habe ich einen Autounfall und ich muss ganz viel Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol produzieren. Dann schüttet mein Körper ganz viel davon aus, weil ich gerade einen Autounfall hatte, aber ich merke, ist doch gar nicht so schlimm. Mhm. Dann muss ja auch dann der Körper wieder ein Signal bekommen, hey, ich muss gar nicht so viel Cortisol produzieren, so viel Stresshormone. Dann baut er eine Gegen-Mikro-RNA zu der mRNA und fängt die mRNA ab. Und genau darum geht es. Das heißt, ich habe Mikro-RNAs, die andere Messenger-RNAs abfangen, damit dieses Protein gar nicht produziert wird. Mhm. Und was wir machen in unserem Labor, wir messen Mikro-RNAs, da gibt es Tausende davon, die kann man mittlerweile beinahe alle messen. Und wir schauen uns an, was sagt diese Mikro-RNA aus und wie kann ich diese ganzen Prozesse in der Zelle dadurch beeinflussen? Durch meinen Lebensstil, durch Phytonährstoffe und so weiter.
Phytonährstoffe, also Dinge aus Pflanzen beispielsweise. Ja. Ne? Das ist nämlich ganz spannend, das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, so zur Stabilität des Epigenoms oder Beeinflussbarkeit. Ne? Wenn wir Lebensstilmaßnahmen empfehlen, Protokolle oder sagen, wir müssen erstmal was messen, dann Lebensstiländerungen, sind ja immer so 3 Monate mindestens bis 6 Monate. Ist das was man auch epigenetisch so einordnen könnte, dass man da auch einen Unterschied sehen würde, einen messbaren?
Mhm. Also diese Mikro-RNAs sind ungefähr, also wenn du Mikro-RNAs misst, dann schaust du ungefähr 3 Monate zurück, weil sie ungefähr 3 Monate für die Veränderung benötigen. Methylierungen, das sind diese An- und Ausschalter, über die ihr schon gesprochen habt im Epigenom. Also wenn ein Gen ausgeschalten ist, dann ist da eine Methylgruppe obendrauf. Mhm. Pauschal gesagt, das ist nicht kein richtiges Ausschalten, sondern es ist eher wie so eine Dimmerfunktion, dass weniger Protein oder mehr Protein produziert wird. Und diese Methylgruppen kann ich auch messen an den richtigen Stellen. Und es ist dann wie so ein Algorithmus. Und diese Methylierungen, die zeigen eher so die letzten 6 Monate. Mhm. Also Mikro-RNAs sind ein bisschen schneller, Methylierungen 6 Monate. Und wenn ich sage, okay, ich möchte meinen Lebensstil umstellen, stelle ihn um und ich möchte mein Epigenom beeinflussen, muss ich das Ganze mindestens 3 bis 6 Monate machen.
Und dann aber auch nicht aufhören, ne? Oder ist es dann wieder reversibel oder wie ist das?
Ja, nicht aufhören, aber dann ist Cheaten wieder möglich.
Ah ja.
Ich sage immer so, 6 Monate lang konstant deine Ernährung positiv machen und dann nach 6 Monaten kannst du mal die Pommes essen.
Also es ist auch so ein bisschen mit Unverträglichkeiten oder so, wenn man versucht, sowas rauszufinden, dass das dann wieder was einzuführen wäre?
Bei Unverträglichkeiten ist das für mich eine andere Ebene.
Ja.
Das heißt, das Epigenom ist die Ebene, wenn ich Unverträglichkeiten habe und mein System reagiert darauf und es braucht Antikörper zum Beispiel gegen diese Allergene. Oder Entzündungsproteine, das ist praktisch die Reaktion darauf. Ja. Das heißt, mein Darm produziert dann Entzündungsproteine, weil er das Signal bekommt.
Okay.
Aber ja, das stimmt. Wenn ich dann sozusagen etwas für meinen Darm tue, über mehrere Monate, ja, über 6 Monate, dann wird natürlich auch im Darm eventuell das Epigenom verändert und es baut nicht mehr so viel Entzündungsproteine. Ja.
Ja, und was wäre so ein Beispiel für Cheaten dann? Also woran dachtest du dann so, was man, wenn man 6 Monate so ein neues Protokoll hat, was würde man dann, was wäre so ein gutes plakatives Beispiel?
Wir sagen immer, dann kannst du deinen Burger wieder essen.
Ja. Ne?
Kannst auch mal zum Mäcki gehen.
Ja.
Und einen schönen Burger mit Transfetten essen. Ja. Ja. Also, aber es geht dann wirklich um die Konsequenz, ja, für 6 Monate mal. Und dann ist es wie so ein neuer Code, der umgeschrieben ist.
Cool.
Und das Spannende ist halt, mittlerweile ist das alles messbar.
Mhm.
Ja, vor 3, 4 Jahren hat man manchmal jemanden schräg angeguckt und gesagt, wirklich, das ist, du schreibst dein Epigenom um, mhm, und kannst ganz genau sagen, mit bestimmten Phytonährstoffen, wo setzen die wirklich an.
Ja.
Und das ist mittlerweile halt möglich.
Mhm.
Also man überschreibt quasi seinen Code.
Ja.
Ne, mit einem besseren Code, ne, also quasi wie so ein Software-Developer, der sagt, okay, alles klar, das ist ein okayer Code, ne, die Webseite funktioniert, die App funktioniert, ne, aber ist schon buggy und ist schon Schrott und hier gibt immer eine Fehlermeldung. Ich nehme jetzt 6 Monate Zeit, ne, und schreibe einen Clean Code, überschreibe den, das andere geht raus und dann habe ich quasi einen besseren biologischen Prozess. Was ich mich jetzt gefragt habe, weil du hast das Wort reversibel genannt, ich stelle mir das jetzt wirklich vor, ne, diese Tasten auf dem Klavier, ne, An- und Ausschalter, kann man Sachen auch rückgängig machen? Ja, das heißt, ne, ich habe jetzt so verstanden, ne, wenn du einen guten Lebensstil hast, ne, und immer unseren Podcast hörst, ne, dann wirst du ganz viele Schalter auch gar nicht erst betätigen, ja, sondern die ruhen, die sind still in deinem Körper, ne, Krankheit A, B bricht gar nicht erst aus. Wenn aber was ausgebrochen ist, Entzündungen oder so, kann man dann das eigentlich auch wieder rückwärts machen? Kannst du quasi das Musikstück rückwärts spielen?
Also die, wo wir sehr viel forschen, geht natürlich darum, die klassischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Müdigkeit, Diabetes Typ 2, Autoimmunerkrankungen, dann die ganzen neurologischen Erkrankungen wie Demenz und so weiter, so lang wie möglich rauszuzögern, ja, oder vielleicht gänzlich ganz zu verhindern. Und ich werde immer wieder gefragt, ganz spezifisch, ey, wenn ich die Erkrankung habe, hätte ich das verhindern können mit dem, was du mir gesagt hättest, oder kann ich mich auch jetzt wieder heilen? Und dann sage ich immer, ja, rein theoretisch ist das schon möglich, aber ich kann es dir natürlich nicht spezifisch sagen, wenn du die und die Erkrankung hast oder die Prädisposition, wenn du das machst, dann verhinderst du das auf jeden Fall, das geht nicht. Aber was man machen kann, ist sozusagen, du bringst deinen Körper wieder in einen anderen Status und dein Körper ist ja hochintelligent. Der fängt ja dann an, sich selber wieder zu regulieren. Der kommt in Regulationsprozesse und fängt an, wieder an unterschiedlichen Stellen wieder selber zu heilen. Und nichts anderes machen wir eigentlich in der funktionellen Medizin. Mhm. Auf einer anderen Ebene halt, auf dieser Blutebene sozusagen, sage ich immer. Wir bringen den Körper oder wir geben dem Körper wieder die Möglichkeiten, dass bestimmte Kreisläufe laufen, gut laufen. Und dann reguliert er sich wieder selbst und kann eventuell aus einer Symptomkrise, eine Erkrankung hat ja nur einen Namen für bestimmte Symptome, sich selber wieder regulieren vielleicht und die Symptome verschwinden vielleicht oder bessern sich sehr stark.
Mhm.
Ja. Von daher, ja, also ich habe das jetzt immer wieder erlebt, man kann sich aus bestimmten Erkrankungskrisen wieder rausholen, indem man seinen Körper wieder in die Regulation bringt und eine gute Grundbasis schafft.
Mhm. Jetzt hast du oft schon das Stichwort Prävention erwähnt. Tuan rastet immer aus, wenn ich das sage, weil das so unsexy ist, aber wie kommt das?
Also ich raste nicht aus, ich finde einfach die Begrifflichkeit, ne, ich würde lieber Super Immunity oder sowas halten.
Ich meine, ne, wie aus der schulmedizinischen, teilweise schulmedizinische Ausbildung, natürlich andere Dinge auch noch, ne, sind mit dem Begriff halt irgendwie so sozialisiert und wollen natürlich den auch mit Leben füllen. Uns interessiert ja immer, ne, das gibt ja diesen krassen Spruch, den haben wir auch schon im anderen Podcast gesagt, ne, Genes load the gun, Lifestyle pulls the trigger. Das ist natürlich so ein bisschen auch, worauf wir jetzt hier so ein bisschen hinaus wollen. Natürlich einmal Symptomkrise, Symptome sind da. Oft kommt man natürlich dann erst auf diese Suchbewegung und geht mal in seine Laborwerte oder auf Suche nach Entzündung. Aber eigentlich können wir ja auch epigenetisch arbeiten, bevor eigentlich Symptome da sind. Ne? Also kannst du das nochmal einordnen, was da coole Hebel wären?
Also darum geht es vor allem, finde ich. Ne, wenn ich jetzt jung bin, so wie wir, und eigentlich noch fit sind, und was können wir jetzt tun, damit wir diese Erkrankungen vielleicht gar nicht bekommen oder vielleicht an einem wirklich schwachen Herzen dann nur versterben und nicht an Krebs oder einer anderen Erkrankung?
Mhm.
Genau, also was können wir tun? Erstmal bin ich der Meinung, dass man herausfinden darf, wo stehe ich jetzt gerade?
Mhm.
wo ist mein größter Hebel? Mhm. Und da sind natürlich, einerseits kann ich dort eine Messung machen. Das ist eine Möglichkeit. Und dann wirklich dort erstmal an diesen Hebeln anzufangen. Das sind dann sowas wie, habe ich vermehrt Entzündung? Ja, nein. Wie lang sind meine Telomere? Wie stabil ist meine DNA? Wie hoch ist mein biologisches Alter? Welche Stressfaktoren habe ich? Habe ich akuten oder chronischen Stress? Wie hoch ist meine Wahrscheinlichkeit für Folgeerkrankungen? Und wie muss ich meinen Lebensstil personalisiert verändern, damit zum Beispiel mein Darmmikrobiom vermehrt Butyrat bildet, was meinen Stress besser reguliert, oder ich in meiner Ernährung bestimmte Stoffe habe wie Folsäure, Gingerol aus dem Ingwer, Sulforaphan aus dem Brokkoli, Resveratrol, Quercetin, das sind alles so Stoffe, die an bestimmten Stellen sozusagen Regulationsprozesse runterfahren und hochfahren, damit Reparaturprozesse passieren.
So Reparaturtools.
Ja, ne? Tools passieren. Und dann einfach hier die Zelle praktisch jung bleibt. Mhm. Ja, oder auch alte Zellen findet, die alt sind und dann ins Nirvana schickt.
Zombie-Zellen raus. Ja. Euch.
Genau.
Ja, da habe ich jetzt viele Fragen zu. Einmal natürlich unser Lieblingsthema oder eins meiner Lieblingsthemen, Mood Food, ne? Diese ganze Darm-Hirn-Achse. Ja. Aber auch, weil du es auch schon nochmal erwähnt hast, biologisches Alter, wir hatten eine ganze Folge dazu, ne? Thorn hatte auch verschiedene Messmethoden. In der letzten Folge haben wir über das biologische Hautalter gesprochen, auch super spannend. Und da haben wir beide heute beim wunderbaren pflanzenreichen Frühstück auch schon mal drüber gequatscht, dass es da krasse Innovationen gibt zum biologischen Hautalter. Magst du da auch nochmal erzählen, wie man das jetzt neuerdings messen kann?
Mhm. Also es geht ja immer wenn man über Skincare spricht, dann sagt man, okay, meine Kollagensynthese muss gut sein, meine Elastinsynthese sollte gut sein. Ich muss vielleicht genug Kollagen zu mir nehmen, damit ich vielleicht auch genug Kollagen in der Haut habe. Aber viel wichtiger ist es meines Erachtens noch zusätzlich, die Haut sozusagen einmal natürlich zu schützen. Und da heißt es nicht, dass man sich die ganze Zeit von der Sonne schützen muss, ist meine Meinung, sondern der Haut auch manche Sachen zu geben, die sie halt braucht. Mhm. Ja. Und da gibt es halt mittlerweile in der Forschung unterschiedliche Methoden. Man kann so Skin-Stripping machen und zu schauen, wie alt ist denn meine Haut? Wie alt sind die Telomere? Wie alt ist das biologische Alter? Und dahin wird es auch hingehen. Ja? Es wird Richtung personalisierter Skincare irgendwann gehen.
Ja, das war nämlich spannend. Ich hatte Berichte letzte Folge. Ich war für den Launch des neuen Skin-Produkts von Lancôme. Die haben nämlich Urolithin A, also das Metopur, diesen purifizierten Wirkstoff in die Skincare jetzt aufgenommen. Und da haben wir genau das gemacht, dass wir so, die haben so, ja, wie so kleine Pröbchen, so Strips von der Wangenhaut genommen und das wurde in so eine Maschine reingetan und die haben halt 5 Proteinmarker der Haut sozusagen analysiert innerhalb von 2 Minuten und dort ist dann auf verschiedenen Dimensionen entlang dieser Marker dein biologisches Hautalter und darauf dann personalisiert deine Produktempfehlung. Mhm. Fand ich mega spannend, hatte so ein bisschen was von, ne, wir kennen alle dieses Streifen irgendwo rein oder drauftropfen noch von der Covid-Testung. Dachte ich aber krass, ne, weil man kennt schon diese Apps, wo man sich so abscannt, aber wirklich was von der Haut zu nehmen, macht ja irgendwie nochmal mehr Sinn auch.
Ja, ja.
Und jetzt hast du aber auch noch ein ganz spannendes Thema erwähnt. Unseren Darm hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ne, von der Darmkur angefangen.
Vor allem mit seinem Background ja auch.
Eben. Ne? Also wirklich das so, man konnte richtig so spüren, dass es so was richtig Körperliches war, was du früher schon in der Kindheit ausprobiert hast. Ich arbeite ja nun mal in der Psychosomatik, ne? Darm-Hirn-Achse ist uns ja schon lange ein Begriff, aber ich habe irgendwie das Gefühl, immer mehr verstehen wir nochmal die Potenz, ne? Dass diese Straße Darm-Hirn vor allem von Darm zum Hirn gefahren wird, ne? Mit 9 versus eine Message irgendwie. Und Butyrat hast du schon erwähnt. Kannst du noch mal sagen, warum dieser Zusammenhang so wichtig ist, zum Beispiel, wenn der Darm in der Dysbiose ist, also nicht mehr im Gleichgewicht, was mit der Stimmung passiert?
Ja,
nicht nur mit der Stimmung. Ich kann da gleich mal erzählen, was alles noch passieren kann, wenn der Darm
unter anderem mit der Stimmung und mehr.
Ja, also unser Darm beinhaltet ja Darmbakterien, die mit uns in einer Symbiose leben. Und wenn unsere Darmbakterien verschoben sind, das nennt man dann Dysbiose, zum Beispiel Richtung schlecht, dann hat man, wir haben auch Darmpilze, die hat man eigentlich auch immer, wenn wir hier halt eine Verschiebung haben, dann können die Darmpilze auch wachsen, können auch Probleme machen. Und das Spannende ist, wir haben unterschiedliche Darmbakterien, zum Beispiel auch Darmbakterien, die Butyrat bilden, das ist eine kurzkettige Fettsäure, die eigentlich unsere Darmzellen ernährt oder unterstützt, und dass unser Darm auch dicht bleibt, ja, und gesund bleibt. Und die putirat-bildenden Darmbakterien sind eine der ersten Bakterien, die eigentlich runtergehen bei einer Dysbiose häufig. Und Putirat hilft also einerseits, dass unser Darm gesund bleibt, aber Putirat wirkt auch epigenetisch, also auf unsere Stressregulation und hilft uns sozusagen, den Stress overall besser regulieren zu können. Super spannend. Das heißt, ihr sprecht immer über eine Darm-Hirn-Achse. Mittlerweile spreche ich auch über eine Darm-Epigenetik-Achse, weil ich sage, wow, wenn wir nicht mehr gut genug putirat-bildende Darmbakterien haben, dann kann ich Stress auch nicht so gut regulieren. Wenn ich chronischen Stress zu viel in meinem System habe, das ist der größte Killer eigentlich. Und die Darm-Hirn-Achse ist ja das Spannende mit dem Nervus vagus, der natürlich ins Gehirn ganz viel Informationen gibt. Einerseits gibt der halt dann auch an, ah, da unten ist Entzündung, das ist Stress für mich. Und dann verschieben sich vielleicht die Neurotransmitter da oben, Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin. Und die Vorboten oder die Vorstoffe, um Serotonin überhaupt zu bilden zum Beispiel, die werden auch teilweise im Darm gebildet. Oder GABA, unser Entspannungshormon. Und das hängt alles so wahnsinnig miteinander zusammen, dass eigentlich, meine Eltern haben damals zu mir immer gesagt, Manuel, der Darm ist die Wurzel der Gesundheit. Und das, wenn ich das meinen Professoren damals im Medizinstudium gesagt habe, ja, stimmt schon, einen Schlauch in den Popo reingesteckt und hat dann eine Darmspiegelung gemacht das Mikrobiom wurde stiefmütterlich behandelt. Aber das ist so. Ja. Und das ist der Wahnsinn, was man da machen kann. Und viele haben Darmprobleme und die teilweise auch unerkannt sind.
Genau, ne? Wir haben auch schon mal über diese Bristol Stool Chart geredet. Also ersten Marker, dass man einfach mal guckt, was habe ich für ein Output? Wie sieht das aus? Aber auch, ich finde das immer ganz eindrücklich, unser Darm und unser Gehirn kommen von der embryonalen Entwicklung eigentlich von denselben Zellen und bewegen sich über den Vagus verbunden noch auseinander. Das heißt, es ist untrennbar. Und das kennt auch jeder, ne? So, also auch vice versa, ne? Je nachdem, wie die Stimmung ist, wie der Stress ist, merkt man es im Darm. Aber eben auch umgekehrt dieser krasse Hebel, auf unsere psychische Gesundheit da einzuzahlen. Einfach, Immunsystem findet dort statt. Das ist natürlich alles was. Und Thorn, was wolltest du noch als Erfahrung da einbringen?
Ja, das ist, also, ich habe ja eine ähnliche Historie wie du, ne? Ein bisschen anders, aber auch, ich komme aus dem Ärztehaushalt, aber eben mit zwei unterschiedlichen Fronten, also eher TCM, ne, chinesische Traditionsmedizin versus dem Schulmedizin. Da war es lange sehr unterschiedliche Meinungen zu Hause und jetzt in den letzten Jahren bewegt sich das sehr stark aufeinander zu, ne, auch wo beide Seiten anfangen, ne, sich gegenseitig ein Stück weit eben auch, respektieren wir jetzt gemein gesagt so, ne, von meinen Eltern ist natürlich viel Liebe auch da, aber und da war aber tatsächlich immer der Common Ground, mein Vater ist Gastroenterologe, ne, und dann eben meine Stiefmutter, die eher so aus dem Ayurvedischen oder TCM kommt, ne, dass tatsächlich der Darm das Wichtigste ist, wo du immer als erstes anfangen musst. Ne? Also wenn ich irgendeine Allergie hatte, ja, irgendeine Stressreaktion oder sowas, ja, kann ich meditieren oder so. Aber das Erste, was sie mir immer empfohlen haben, ist eine Fasten, eine Darmkur machen, entweder über ein Pulver oder eben über eine bewusste Ernährung, ja. Und das war für mich tatsächlich so powerful, und ich bin ja so ein Hyperallergiker, dass ich es tatsächlich mal geschafft habe, über wirklich nur Darmarbeit, ja, eine Allergie mal eine komplette Saison fallen zu lassen. Und das ist unfassbar, was da wirklich gemacht wird. Und das ist dann, wo ich dann eben auch mich mit dir verbunden gefühlt habe, ja, sowas wird auch schnell belächelt. Es ändert sich aus meiner Sicht aber gerade, ne? Aber es fängt ja mit an, so bei welcher Temperatur isst du das Essen? Ne? Du fängst morgens warm an, ne, mit lauwarmem Wasser, ne, und dann irgendwie eine Suppe, ne.
Solltest du machen,
welche, aber gar nicht, ne? Ich sag mal, es gibt Phasen, ne. Ich bin ja aufgeschlossen. Ich war ja schon bei einer Ayurveda-Kur. Bis hin zu, was bist du für ein Energietyp? Welches Dosha hast du und welches Essen solltest du dementsprechend essen? Also für mich zum Beispiel ist der absolute Killer, Saures zu essen und scharf. Ne, war quasi meine Grundenergie, was man vielleicht hier und an der Ausstelle merkt, ne, ist schon genug Feuer drin. Ja, ich muss eher quasi mich beruhigen. Und das war so ganz lange so, die spinnen doch, ne, Esoterik. Und jetzt aber eben, finde ich, kommt das eben auch zusammen und integriert sich.
Ja, und das ist ja, wie Manuel auch sagt, wirklich eine Neurotransmitter-Ebene, die da irgendwie stattfindet, wo die Vorstufen im Darm gebildet werden oder werden sollten. Da habe ich mich jetzt gefragt, kannst du denn trotzdem, wenn man jetzt nicht irgendwelche Tests macht zum Mikrobiom, wenn man aber denkt, okay, der Darm, den möchte ich nochmal mehr Aufmerksamkeit schenken, auch im Kontext von, ich bin eine gestresste Person, mein Leben ist voll. Gibt es so ein paar Hacks, ein paar Empfehlungen, wo du sagst, damit könnt ihr schon mal total auf den Darm und dann alle Darm-Epigenom-Achse einzahlen.
Ja.
Das finde ich ganz schön.
Ja, definitiv. Es gibt natürlich Grundlagen, die man immer durchziehen sollte oder darf oder könnte. Also die Ballaststoffe. Ballaststoffe ernähren unser Darmmikrobiom. Was sind gute Ballaststoffe für die butyratbildenden Darmbakterien? Zum Beispiel Inulin und Pektin. Mhm. Inulin finden wir zum Beispiel in Artischocke, in Topinambur,
Chicorée
oder Pektine in der Apfelschale. So welche Dinge.
Jetzt weiß ich endlich, was Inulin ist.
Mhm. Ja, ist immer überall drin, jetzt bei den ganzen fancy neuen Drinks. Ne?
Immer Inulin drauf. Ich habe mich nie gefragt, was das heißt. Das wird
jetzt
schon
weißt du es.
Ja, gell. Und das natürlich, wenn wir jetzt dann Obst und Gemüse essen, 5 Hände voll am besten, kann man natürlich auch dünsten und so weiter. Das ist wirklich Futter für die Darmbakterien. Mhm. Und das ist die Grundlage, damit die Darmbakterien überhaupt wachsen können. Ja. Das ist die eine Sache. Das heißt, was finden wir da drin aber auch? Wir finden da halt auch Dinge drin, wie zum Beispiel in der Zwiebel Quercetin oder in der Traube Resveratrol oder im Brokkoli Sulforaphan, teilweise nur in den Brokkolisprossen, aber manchmal auch ein bisschen Brokkoli. Und das wirkt natürlich auch antientzündlich im Darm. Jedem muss klar sein, wenn ich einen Burger esse oder Pommes esse, ist es ein proentzündliches Signal für meinen Darm. Mhm. Auch auf epigenetischer Ebene. Auf unterschiedlichen Ebenen. Auch diese Transfette, die da drin sind, wirken proentzündlich. Omega-3 wirkt antientzündlich. Auch auf meine Stressregulation wirkt auch teilweise epigenetisch. Das sind so die Grundlagen mit Ballaststoffen. Dann geht es darum, natürlich ein bisschen die Kalorien runterzufahren, damit meine Darmpilze nicht zu stark wachsen. Manche Probiotika machen durchaus Sinn, auch wenn vielleicht ein Teil davon kaputt geht durch den ganzen Verdauungsprozess. Und dann wird es spannend, und zwar es gibt so unterschiedliche Studienlagen, wo man sagt, okay, da kann ich noch mehr tun. Nukleotide ist eine der Biohacks, die nicht so bekannt sind.
In den Innereien isst man auch nicht so oft, ne?
Ja, genau. Nukleotide sind in den Innereien drin eigentlich. Leber.
Also so Organe quasi.
Organe. Ja.
Okay.
Und Nukleotide hat man gesehen, umso älter nämlich eine Person wird, umso mehr nimmt zum Beispiel auch die Bifidoanzahl ab. Das sind auch Darmbakterien, die wichtig sind. Nimmt man Nukleotide, geht es nicht so schnell bergab im Alter. Mhm. Sind aber, ja, kann man als
Supplement nehmen. Kann man täglich nehmen dann als Supplement?
Ja, oder? Täglich. Ja. Umso älter man wird, immer mehr. Dann gibt es aber auch Zuckerarten, zum Beispiel Tagatose. Mhm. Tagatose ernährt auch einen Teil der Darmbakterien. Ja.
Mhm. Ja. Einiges, was man tun kann.
Einiges, was man tun kann. Das sind wirklich die Grundlagen. Und halt natürlich auch ein bisschen Zuckerreduktion, weil halt die Darmpilze sich davon auch ernähren.
Mhm. Nur kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine von den Podcast-Hosts ist eine totale Frittenmaus, aber so richtige Frittenmaus. Die hat letztens an 6 Tagen 5-mal Pommes bestellt. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer von uns beiden das ist, ja, aber es gibt eine Frittenmaus.
Manu, du kannst es wirklich zugeben.
Ja. Aber tatsächlich, das ist ganz lustig. Manche Menschen, die mich dann kennenlernen und wir essen gehen, dann schauen sie mich so an, so wie du isst jetzt hier gerade eine Weißmehlsemmel.
Ja.
Ich dann so, oh, weißt du, wenn ich die so sehe, ich durfte die früher als Kind nie essen. Ja. Mein Gehirn liebt das. Das ist ein Dopaminkick.
Ja.
Ich sehe sie nur und ich freue mich drüber. Ja? Und das ist ja auch, das ist Genuss.
Genau.
Ich trinke auch Kaffee. Ich trinke auch manchmal Alkohol. Es geht darum, wirklich das Leben zu genießen und zu wissen, Wo kann ich denn mich unterstützen? Und es gibt dann auch mal Zeiten, wo man vielleicht manche Dinge nicht so durchzieht. Und die gibt es auch in meinem Leben.
Finde ich super.
Ja, das ist ganz wichtig. Ja.
Genau, ne? Weil es geht ja auch irgendwie um eine Balance. Es geht auch um mentale Gesundheit.
Genau.
Und Thema Ernährung. Wir hatten so eine coole Folge.
5 Pommes in Tage hintereinander ist keine. Okay.
Geteilt, ne?
Ja.
Hatten wir eine super Folge mit einem Investor im Food-Bereich. Und wir haben nochmal auch ganz so Deep Dive gemacht. Was klappt eigentlich an Food-Innovationen? Es geht immer darum, Dinge vielleicht jetzt auch gesünder oder auch trotzdem auch noch ansprechend zu ersetzen, die wir aus der Kindheit kennen. Ne? Weil das so besetzt ist mit einer Gewöhnung, mit einer Belohnung, mit einem guten Gefühl irgendwie auch. Und da gibt es natürlich auch super spannende Bereiche. Ich habe noch gerade dran gedacht, weil wir ein paar Mal jetzt über Fette gesprochen haben. Ich habe mal von dir sowas Cooles gelesen, gehört. Weil es gibt ja schon so diese Angst vor Fetten und Fettsäuren, am besten nur Omega-3 und so weiter. Das ist ja ein bisschen zu kurz gesprungen. Ne?
Ja.
Da hast du ja auch so ein bisschen so eine kleine Regel oder einen kleinen Tipp, welche Fette man integrieren könnte.
Ja. Es gibt ja so einen totalen Omega-3-Hype.
Ja.
Und der ist ja auch berechtigt. Ja, wenn wir das nicht in unserer Ernährung haben, dann brauchen wir Omega-3. Beinahe jeden, den ich gemessen habe, hat einen Omega-3-Mangel, wenn er nicht substituiert hat. Mhm. Aber was nimmt man denn, wenn es ein Fischöl ist oder ein Algenöl? Nur EPA und DHA. Mhm. Ein anderes Omega-3-Öl ist zum Beispiel Alpha-Linolensäure und das finden wir in Leinöl. Mhm. Also ich habe hunderte Messungen durch. Die Leute haben Omega-3-Öle genommen, haben aber dann einen Mangel an Alpha-Linolensäure. Und das ist, weil sie kein Leinöl zu sich nehmen. Mhm. Also gebe ich den Leuten auch immer noch einen Esslöffel Leinöl dazu. Und in dem
kann man ja super was Frühstück zum Beispiel machen.
Genau.
Oder? Einfach so das Müsli oder so. Ja.
Ja. Oder man ist halt so ein harter Kerl und nimmt es einfach so.
Schmeckt speziell, aber jetzt nicht schlecht. Ne?
Nee.
Sollte man es im Kühlschrank aufbewahren?
Ja, unbedingt. Und kühl, trocken und lichtgeschützt, ganz wichtig.
Auch sehr lecker mit dem Airfryer und frischen Kartoffeln für Pommesmäuse, die Lust haben.
Aber dann oxidiert das Ding und es wird richtig zum
Kratzfett. Oh Mann, schade. Ja.
Follow-Touren für Mod Food Hacks.
Also da kannst du dir... Das ist so dann richtig ungesund.
Okay.
Hast du Leinöl zu so Parts.
Das wusste ich natürlich.
Ja. Und zum Beispiel Olivenöl, ja, ist einer auch einfach Gold. Da ist viel Ölsäure drin, auch sehr häufig im Mangel bei den meisten. Ist eine Omega-9-Fettsäure. Das empfehle ich auch immer noch einen Esslöffel. Und in der Früh kennen wir alle vielleicht schon diesen Bulletproof-Coffee. Mhm. Da haben wir so mit gesättigten Fettsäuren. Entweder ich tue da MCT-Öl rein. Und habe halt dann sozusagen diese 4 Esslöffel pro Tag. Mhm. Und damit habe ich ein ganz gutes Verhältnis.
Weil wir brauchen die Fette ja für unsere Zellwände beispielsweise. Ja. Ne? Das ist ja einfach ganz wichtig. Ne? Weil ich fand, es war schon so ein Trend von Proteine sind jetzt sehr en vogue. Und Fette war mal so, oh Gott, voll der, irgendwie alles war low fat. Jetzt haben wir so ein bisschen das Comeback von Einzelnen. Und ich finde es schon wichtig, diese Vielfalt auch nochmal darzustellen. Was ja irgendwie cool ist, weil 4 Löffel verschiedener Sorten klingt jetzt erstmal komplizierter. Wenn man das da hat, schon im Frühstück 1-2 Sachen integriert, das ist doch machbar dann. Ja.
Ja, und unsere Zellmembranen brauchen das, wie du sagst. Die Zellmembran besteht aus guten Fetten oder aus diesen Fettsäuren. Und wenn die Zellen nicht mehr miteinander kommunizieren können, weil die Zellmembranen nicht mehr richtig funktionieren, dann wird man auch krank. Ja? Es gibt kaum Erkrankungen, die auch nicht mitunter eine Membranstörung haben.
Stichwort Zellen, ist eigentlich ganz gut, ne? Was wir auch noch als Begriff vielleicht noch dann an der Stelle kurz erklären können. Zellen sind doch Mitochondrien?
Die Mitochondrien sind in den Zellen drin als Energiekraftwerk, ja.
Oder dann 3 Schritte zurück. Was ist ein Mitochondrium?
Ja, die Frage müssen wir jetzt heute wirklich mal on point klären.
Genau.
Das Spannende ist, die Mitochondrien sind eigentlich in uns hineingewandert und haben überhaupt unser Leben erst möglich gemacht, weil sie unserem Körper ermöglichen, als Energiekraftwerk ATP zu bilden. Das ist unser Energiemolekül. Mhm. Und die Mitochondrien, wir haben in der Herzmuskelzelle zum Beispiel, ich glaube, Tausende. Ja, in manchen Körperzellen nur paar, weil wir halt je nach Zelle unterschiedlich viel Energie bilden müssen. Und dieses Mitochondrium ist in uns eingewandert sozusagen und hat eine Doppelmembran. Das heißt, auch unser Mitochondrium braucht diese Öle. Mhm. Unser Mitochondrium hat aber eine eigene DNA.
Okay.
Das heißt, die wird auch abgelesen und manche Mitochondrienproteine werden sozusagen dort generiert, die Information. Und am Ende bauen wir mit dem Mitochondrium dieses Energiemolekül, welches unserer Zelle an bestimmten Teilen überhaupt erst Enzymfunktionen möglich machen oder. Und wir bilden kiloweise ATP pro Tag als Körper.
Und ATP, ist das die Energie oder also quasi die Mitochondrien zusammenbilden ein Kraftwerk für den Körper und das, was dann rauskommt, ist das dieses ATP?
Genau, so kannst du das vorstellen, ja.
Okay, und was ich jetzt oft gehört habe, jetzt in anderen auch Podcasts und Co., die wir mit anderen Gästen und sowas hatten, ist, in diesem Kraftwerk gehen manchmal Sachen kaputt, ne? Und entweder die bleiben dort einfach und da steht einfach das kaputte Gerät, ja, und das kaputte Mitochondrium, aber die kommen auch manchmal wieder aus dem Körper raus, ne? Also es gibt irgendwie auch dann, ich sag mal, so eine Inventur, wo dann jemand durchgeht und sagt, okay, du und raus, und teilweise schubsen sie sich auch selber gegenseitig raus, ne? Kannst du das nochmal genau erklären, was da passiert? Wie guckt, dass das Kraftwerk immer die arbeitstüchtigsten Mitochondrien, die dann morgens zur Arbeit kommen, sagen so, heute ist ein guter Tag, wir stellen uns alle an die Assembly-Line, wir machen hier Schrubben, hier Energie.
Ja.
Wie managen die sich selber?
Also man kann sich das so vorstellen, dass wir haben bestimmte ältere Zellen, die dann zum Beispiel auch ältere Mitochondrien haben und die nicht mehr so gut funktionieren und nicht mehr so viel ATP bilden. oder unsere Mitochondrien sind teilweise eingeschränkt durch zum Beispiel Toxine, Umweltgifte, Schwermetalle, Pestizide, Insektizide,
Mikroplastik,
Weichmacher und so weiter. Und die Mitochondrien sind eigentlich auch in der Lage, sich selber zu töten. Aber sind sie eingeschränkt in ihrer Funktion, ist manchmal diese Selbsttötungsmöglichkeit eingeschränkt oder nicht mehr möglich. Und dann hast du plötzlich viele Zellen mit schlechten Mitochondrien.
Und wir haben darüber gesprochen, nämlich im Kontext auch wieder Hautgesundheit wegen Urolithin A, dass die so ein bisschen diese Reparatur und Müllabfuhr sozusagen, um in dem Bild zu bleiben, dass das machen kann. Fand ich nochmal spannend, ne, wegen Darmmikrobiom. Da ist es ja wirklich so, wir könnten ja auch sagen, okay, dann versuchen wir doch zum Beispiel viel Granatapfel zu uns zu nehmen, um Urolithin A zu produzieren. Aber nur 40% der Menschen haben überhaupt das richtige Darmmikrobiom. Ne? Das wäre so ein spannendes Beispiel, wo es dann vielleicht manchmal hilft, auch was von außen wirklich zuzuführen. So als ein Beispiel, wo wir Unterstützung vielleicht auch für die Mitochondrien gewährleisten können, um zum Beispiel in den Hautzellen die Reparatur zu ermöglichen.
Ja, die Mitochondrien brauchen halt auch Kofaktoren. Ja, brauchen Q10 zum Beispiel, B-Vitamine, Mineralien. Ja. Die Membranen brauchen auch Antioxidantien, damit sie sich sozusagen schützen. Sowas wie Kurkumin, Astaxanthin, Quercetin, Vitamin C, OPC. Das sind alles so schützende Faktoren an den Membranen, die wir auch benötigen von außen. Deswegen ist es auch so wichtig, bunt zu essen, weil da viele sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe drin sind, die als Antioxidant einerseits wirken, um halt die Membranen zu schützen oder halt den Körper vor Oxidation zu schützen. Also Oxidation ist zum Beispiel, wenn eine Banane braun wird, ja, die wird immer schwarzer und das ist Oxidation. Und du willst ja keine schwarze Banane sein. Im Körper. Und die Antioxidantien aus deiner Nahrung helfen dir dabei. Und was viele nicht wissen, die sekundären Pflanzenstoffe, die Antioxidantien, wie OPC, Resveratrol, die wirken nicht nur antioxidativ, sondern auch antientzündlich und zwar auf epigenetischer Ebene. Und wirken als Signal auf mein Epigenom und sagen dem Epigenom, hey, bau mal nicht mehr so viel Entzündungsproteine. Es ist Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Weil wir reden so oft, alle hören, können mich nicht mehr hören, Eat the Rainbow. Ja. Irgendwie Farben sind Informationen aus dem Pflanzenreich. Und das ist nochmal ganz, finde ich nochmal ganz potent, so sagen, okay, das verändert unser Epigenom durch was. Und das finde ich ja daran so schön, was irgendwie schön ist und Spaß macht. Es ist ja nicht so, okay, das ist dein Protokoll, das musst du jetzt machen, sondern du hast schon so viele Beispiele gemacht und Vielfalt, was für Stoffe das einfach sein könnten. Ja. Stichwort Banane, ich muss nur eine kleine Anekdote erzählen. Wir hatten bei Hello Insight, dem Blutzucker-Startup, das ich mitgegründet habe, ganz früh sehr viel Social-Media-Posts. Und der populärste Post bis hierher war die Banane. Und zwar gab es so diese ganz grüne Banane versus die braune Banane, weil aus einer Blutzuckerperspektive musst du am besten so ungefähr eine rohe Banane essen. Also, weil einfach, ne, die wird ja auch immer süßer, je oxidierter. Das ist ja so ein guter Cue immer für uns, was so auf den Blutzucker wirkt. Aber dieser, wie du deine Banane sozusagen essen sollst, das war irgendwie total trending. Muss man sich natürlich so einen Sweet Spot suchen, weil so ganz gut schmeckt eine grüne Banane halt irgendwie auch nicht. Ne?
Was ich jetzt total spannend war, es kam so an der Seite gerade raus, ich hatte nochmal so einen anderen Podcast gehört. Also klar, wir können mit gewissen Lebensstilentscheidungen können wir uns was Gutes tun. Ja, und dann gibt es aber auch noch natürlich andere Sachen, was für mich immer spannend ist, diese äußerlichen Faktoren, die wir vermeiden sollten, ja, oder von denen wir vielleicht gar nicht bewusst wissen, dass sie halt schlecht für uns sind. Ne? Also
diese Toxine.
So Toxine, ne? Ich hätte zum Beispiel ein riesen Thema, auch auf Social, und was mir auch immer Leute schicken, Mikroplastik. So. Ne? Alle drehen halt durch, ne? Sollst du Glas essen, sollst du Plastik, PET-Bottle und sowas. Ne? Eine riesen Debatte. Und da muss ich an eine Sache denken, die ich bei dir mal gehört habe, als du bei jemand anderem im Podcast warst, ja, über diesen Film oder diese Doku, die du gedreht hast, wo du so Ureinwohner gesehen hast. So, ne, und ich würde gerne mal darauf eingehen, was du da beobachtet hast und was deine Hypothese daraus abgeleitet ist, weil ich schon der Meinung bin, dass das Leben, wie wir es jetzt leben, und so hat mein Vater mir auch immer erklärt, er hat immer gesagt, hier Thoran, weißt du was, dein Körper ist eigentlich wie so ein Auto, das im Jahr 1986 gebaut worden ist. Ja, aber jetzt ist eine ganz andere Zeit, jetzt ist eine ganz andere Welt, in der du bist. Ne? Und der Bauplan, der funktioniert gar nicht mit dem, wie sich die Welt verändert hat. Willst du einmal kurz erklären, was du da gesehen hast und was du glaubst, was passiert?
Ja, wir haben einen Film gedreht über das Thema Epigenetik, wie dein Lebensstil Einfluss nimmt. Da haben wir so Leute interviewt wie Joe Dispenza, Bruce Lipton, Mark Hyman aus den USA, ein ganz bekannter funktioneller Mediziner. Und wir auch für die Dreharbeiten sind wir in den Urwald gefahren, sind zu einem Urvolk gefahren. Und dieses Urvolk war bis vor ein paar Jahrzehnten eigentlich noch sehr gesund. Hatte keine typischen Erkrankungen, die wir in der westlichen Welt kennen. Kein Diabetes. Ich glaube tatsächlich auch kein Krebs und auch keine Autoimmunerkrankungen. Und das Erste, was gekommen ist, zu diesen Ureinwohnern war Gebärmutterhalskrebs.
Mhm.
Warum? Durch die Viren.
Süß.
Ja. Und das Nächste, was dann gekommen ist, weil der Fluss, wo sie ihr Wasser rausbekommen, war sehr belastet mit Umwelttoxinen wie Blei und Quecksilber und auch anderen Dingen wie zum Beispiel Weichmachern.
Mhm.
Und was man dann gesehen hat, plötzlich sind chronische Erkrankungen entstanden, Autoimmunerkrankungen.
Mhm.
Und da gibt es Zusammenhänge, die wir noch nicht so richtig beleuchten können in der klassischen evidenzbasierten Wissenschaft. Mhm. Aber das darf man halt nicht vernachlässigen.
Mhm.
Und was wir ja schon sehen in der Medizin, die wir betreiben, wo ich noch ganz normal in der Praxis gearbeitet habe, mit funktioneller Medizin als Arzt, wenn wir die Menschen entgiftet haben, über einen längeren Zeitraum, 6 bis 18 Monate, Torschuhe durch, immer wieder mit Pausen, dann sind bestimmte Erkrankungen leichter geworden oder Symptome sind verschwunden. Wenn die Leute dann nach 2, 3 Jahren wieder gekommen sind und wieder voll waren mit Toxinen, waren plötzlich Symptome wieder da. Das heißt, der Körper fängt an, sich vielleicht selber wieder zu regulieren, wenn das Fass mit Toxinen leerer ist. Das ist meine Hypothese.
Ja, macht Sinn.
Und ich habe weniger Entzündung und der Körper reguliert besser. Und dann darf ich halt immer wieder dieses Fass leerer machen. Wenn ich aber dann halt das Fass leerer gemacht habe, ich habe nichts mehr, dann wird mir wieder nachlässig.
Ja.
Und dann kommt es wieder und das habe ich immer wieder bei Patienten gesehen.
Und wie wird so eine Entgiftung aussehen?
Ganz unterschiedlich. Erstmal muss man den Darm komplett therapieren.
Ja.
Der muss erstmal sozusagen gesund, einigermaßen gesund sein. Und dann gehst du an jeden einzelnen Punkt in der Zelle, der dafür zuständig ist, Toxine rauszuholen.
Mhm.
Deine Mitochondrien müssen gut funktionieren, deine Zellmembranen müssen gut funktionieren und du gibst bestimmte Stoffe, die deine Zelle braucht, um zu entgiften, wie Schwefel, B-Vitamine, Mineralien und so weiter. Und dann fängt der Körper an, aus der Zelle diese ganzen Dinge raus zu transportieren, aus den Mitochondrien teilweise raus zu transportieren, weil die sind auch belastet. Oder aus dem extrazellulären Gewebe auch Zeug rauszuholen. Das ist dann zwischen den Zellen ins Blut. Die Leber muss es dann rausholen, die Niere muss es rausholen. Das heißt, du musst die Niere unterstützen, die Leber unterstützen, dann auch den Darm unterstützen. Das ist, dass die Giftstoffe, die über die Leber ausgeschieden werden, über die Galle und so, auch im Darm gebunden werden. Also es ist dann schon echt komplex, weil viele sagen, naja, ich kann jetzt halt auch einfach mal eine Darmkur machen, die auch irgendwie Giftstoffe im Darm bindet. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber wenn man so richtig Detox macht, funktionell medizinisch, dann musst du wirklich an jedem einzelnen Kreislauf unterstützend tätig sein. Und dann hast du einen richtig krassen Detox.
Und dann wäre es ja, das klingt ja nach wirklich viel Aufwand, aber super potent. Und dann wäre es ja schon ganz cool, wenn man das Fass mal geleert hat, es nicht wieder volllaufen zu lassen.
Ja.
Wie würdest du dann vorgehen, um sich vor diesen ganzen Umweltgiften, endokrinen Disruptoren, Toxinen zu schützen?
Ja, was sind überhaupt diese Umweltgifte vielleicht mal?
Ja. Also wir haben in unserer Umwelt tausende von Umweltgiften, mit denen unser Körper jeden Tag in Kontakt kommt.
Ja.
Die häufigsten, wo wir am meisten belastet sind, sind Aluminium, Quecksilber, Cadmium, Blei.
Mhm.
Dann kommen die ganzen Insektizide und Pestizide und Herbizide wie Glyphosat.
Mhm.
Glyphosat hat beinahe jeder in sich, im Urin vor allem.
Das heißt, wir trinken es im Wasser, wir haben es auf Lebensmitteln drauf,
in der
über
Luft.
Die Luft.
Ja,
überall.
Dann haben wir,
Wasser.
Ja, dann haben wir Weichmacher, ja, die wir zum Beispiel im Plastik drin haben oder auch in Kosmetik, im Waschmittel.
Ja.
Überall. Dann haben wir Mikroplastik. Ja, Mikroplastik haben wir viel im Blut. Wir machen auch ab und zu mal, schicken wir Patienten in die Blutwäsche, wo wir uns danach, das nennt sich dann das, was rausgewaschen wird, Eluat anschauen. Da ist Mikroplastik drin. Da ist Benzol drin zum Beispiel. Aber Benzol, was zum Beispiel auch in diesen E-Zigaretten drin ist. Ja.
Krass.
Oder aus bestimmte Giftstoffe aus Kosmetika.
Ja.
In Kosmetika haben wir auch ganz viel Giftstoffe. Ich habe letztes Mal wieder einen Post gesehen, den wir dann auch gleich nachschauen müssen. In vielen Lippenstiften, Ja, ganz viel.
Und da das habe ich nämlich in der Schwangerschaft alles durchgecheckt, was ich so habe, weil ich dachte, ich tue mir gerne was auf die Lippen und mag das auch super gerne, Pflege dazu haben. Nur du isst es ja quasi auch. Also deswegen auch nochmal total potent die Einladung, checkt mal eure Produkte. Da gibt es coole Apps für, wo man einfach mal sich fragt, was tue ich auf mich, in mich jeden Tag.
Ja. Und dann natürlich auch bei Obst und Gemüse, ja. Denn nicht ein Obst, teilweise eine Erdbeere, die konventionell angebaut wird, hat irgendwie 10, 12 Pestizide da drauf, nicht nur eins. Ja. Und dann potenziert sich das gegenseitig im Körper. Mhm. Und wir haben nicht nur ein Problem mit einem Gift. Und es gibt die meisten Studien nur, die zeigen, wenn ich mit diesem Gift belastet bin, ab dieser Schwelle ist es ungesund, aber nicht die potenzierenden Effekte im Körper. Mhm. Mit denen müssen wir uns auseinandersetzen.
Sprich, um den zweiten Teil der Frage daraus zu beantworten ist, guckt an, guckt euer Wasser an, was ihr konsumiert, etc. Es ist ein bisschen aufwendig, aber gerade ich finde Trinkwasser ist ein gutes Beispiel. Ja. Sind die Filter gut, die es so gibt, oder was würdest du da so empfehlen?
Ja, also da gibt's einfach schon sehr viele gute Filter. Man kann das Wasser per Osmose filtern. Man kann auch nur einen Kohlefilter nehmen, der auch schon viel rausholt. Da muss man einfach gucken, was in seinem eigenen Budget liegt oder was man machen möchte. Und dann gibt's wirklich ein bisschen Religionen dazu.
Ja, ja.
Welcher Filter ist jetzt wirklich gut? Ist es dann entmineralisiert? Muss ich es remineralisieren?
Okay.
Das ist ein bisschen komplexer.
Ja,
aber wenn ich Wasser von in so einem Kasten bei Flaschenpost kaufe, unbezahlte Werbung, das ist das.
Wasser aus der, also Glasflasche wäre schon mal, glaube ich.
Bezahltes Wasser.
Ja,
also es kommt auf die Quelle an, inwieweit die belastet oder nicht. Und jetzt wird es ja spannend und dann fragt man sich ja, kaufe ich das in einer Plastikflasche? Kaufe ich das in einer Glasflasche? Und in welcher Plastikflasche? Ja, gibt es ja die Hartschale und nicht und weich.
Und dann die Deckel noch.
Ja, und jetzt ist es krass. Es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass in einer Glasflasche mehr Mikroplastik drinnen ist als in diesen weichen Plastikflaschen mit Wasser.
Warum? Wegen des Deckels? Oder?
Nee, wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, meine Hypothese, wahrscheinlich wegen dem Reinigungsvorgang.
Ach so, krass.
Klar, ja.
Aber soll ich was sagen? Ich kaufe trotzdem, wenn ich irgendwo bin, trotzdem eine Glasflasche.
Same. Ja. Fühlt sich irgendwie besser an.
Weil ich weiß nicht, ob diese Plastikflasche irgendwo in der Sonne stand und da irgendwie was drinnen ist, deswegen
Ich glaube, vielleicht zu Hause mal zu gucken, ne? Ich meine, in Deutschland wird Wasser zwar getestet, aber nicht auf all die Stoffe, die du genannt hast. Super spannend. Also, ne, man merkt so, man kann alle Lebensbereiche gut so abscannen für epigenetischen Einfluss. Ein Thema, das ja immer wieder auftaucht, was irgendwie basic, die Foundation ist, auch um Stress vorzubeugen etc., ist natürlich Thema Schlaf.
Hm.
Das ist natürlich irgendwie einmal für unsere generelle Reparatur wichtig. Was würdest du sagen, sind so epigenetische, krass mindblowing Facts, die nochmal eine Rolle spielen? Gerne auch Zahlen, wie wirkt das auf unsere 22.000 Gene etc.?
Also Schlaf, wenn wir über 2 Tage schlecht schlafen, wissen wir, dass das einen Einfluss hat auf den Blutzucker, auf die Insulinsensitivität. Yes. Das ist der Wahnsinn, finde ich. Dass du, glaube ich, immer gleich nach 2 Tagen irgendwie eine Prädiabetes gefühlt.
Das ist wirklich krass, wie schnell der Körper da darauf reagiert.
Das ist ja mein Thema.
Ja. Ja.
Ich habe ja mini bisschen Prädiabetes.
Erhöhten HbA1c jetzt gemessen. Das waren so ein paar Überlegungen, die wir in Deep Dive auch nochmal in der Männergesundheitsfolge uns nämlich anschauen.
Wenn es einen GLP-1-Sponsor gibt für mich.
Ja.
Peptide sprechen wir auch an anderer Stelle nochmal drüber, ob Microdosing da so gut ist.
Ja. Bei Schlaf, wenn wir gut schlafen, beeinflussen wir positiv über 700 Gene.
Ja.
Und das muss einem bewusst sein. Und es geht um die Schlafqualität und teilweise auch um die Länge.
Mhm.
Also es geht schon darum, mindestens 6,5 bis 8 Stunden zu schlafen.
Ja.
Und dann geht es um die Schlafqualität. Und viele wissen gar nicht, wie gut sie eigentlich in dieser Zeit schlafen können, wenn sie sich einmal mit dem Schlaf auseinandergesetzt haben. Dieses Licht, was wir um uns herum haben, ist Blaulicht. Das beeinflusst unsere Melatoninproduktion in unserem Körper. Und am Abend haben wir hier ein Riesenproblem. Wenn wir nicht genug Melatonin bilden, schlafen wir nicht ordentlich ein. Auch unser Durchschlaf ist eventuell nicht so optimal. Und ich persönlich sage immer, entweder ihr nehmt eine Blaulichtbrille am Abend. Zum Beispiel, ich habe die gestern, als ich angekommen bin, dann erst um 22 Uhr getragen.
Ja.
Ich persönlich nehme dann an so einem Tag dann tatsächlich auch Melatonin. Mhm. Ein bisschen höher dosiert und GABA. Ja, GABA macht meinen Tiefschlaf länger.
Mhm.
Aber das viel Wichtigere ist, zu schauen, okay, wie liege ich, wie ist mein Bett, wie ist die Luft um mich herum, in welcher Temperatur schlafe ich. Da kann man sich wirklich viel aneignen am Ende, inwieweit sozusagen man eine gute Schlafqualität erreichen kann. Was viele nicht wissen ist, dass während dem Schlaf ein Detox passiert des Gehirnes. Mhm. Schlafe ich schlecht oder habe ich nicht genug Melatonin, hat das auch einen Effekt auf mein Gehirn, weil Melatonin ist einer der stärksten Antioxidantien und antientzündlichen Stoffe fürs Gehirn.
Und was, wie viel würdest du nehmen zum Schlafen?
Ah, das ist super individuell. Okay. Ich meine, offiziell darf man nur 1 Milligramm hier in Deutschland empfehlen. Ich persönlich nehme da deutlich mehr teilweise.
Ja, und in der Klinik würden wir auch eine höhere Dosis nehmen und es ist oft dann trotzdem noch teilweise homöopathische Wirkung so ein bisschen. Ne? Ja.
Aber auch da ist, das ist so krass, ich nehme, wenn ich reise, ne, wegen First-Night-Effekt, ne, im Hotel und sowas, da ist es immer sehr, sehr wichtig für mich, dass ich viel Melatonin dabei habe. Aber jetzt in meinem Bekannten- und Business-Freundeskreis, die sich nicht so viel mit dem Thema Ernährung, Supplementierung und so auseinandersetzen, die denken immer so, boah, du kannst echt so viel Melatonin, dann wachst du ja gar nicht mehr auf. Mhm. So, ne? Also es ist noch teilweise Wahnsinn.
Sind wir in Deutschland nicht so sozialisiert mit.
Ja, weil es immer über Risiken geht, ne? Es ist immer so, es kommt immer erst über die Angst, ne? Und über die Überdosierung halt immer eine riesige Gefahr, das nochmal zu machen.
Und nimmst du auch Magnesium zur Nacht?
Ja.
Standardmäßig oder nur auf Reisen?
Nee, standardmäßig. Also Magnesium ist eigentlich, wenn du mich auf eine einsame Insel schicken würdest und was soll ich mitnehmen, ist Magnesium eine der ersten Sachen, die ich mitnehmen würde.
Welches?
In so ein 7er-Komplex.
Also ein Komplex, ja.
Komplex, ja.
Mhm. Was ist GABA?
GABA ist ein Neurotransmitter, der uns in die Entspannung bringt. Mhm. Und unser Körper und vor allem unser Darmmikrobiom selber produziert.
Mhm. Entspannung, auch spannendes Thema. Wir hatten unser Retreat, unser erstes Longevity-Retreat und waren in wunderschönster Natur und haben ganz viel die Longevity-Säulen bespielt. Yoga gemacht, ne, mit aber auch einer schönen Anfangsmeditation, viel wirklich musikalischer Begleitung, Soundbath gemacht, man räuchert.
Wo Anne eingeschlafen ist, geschnarcht hat.
Tuan hat natürlich geschlafen, aber im Yin-Yoga auch praktiziert haben. Und das war irgendwie ganz schön, das hatten die uns auch nochmal eingeladen danach, nochmal wirklich sich mit barfuß durch die Wiese zu bewegen. Ne? Und wir hatten da auch eine tolle Möglichkeit, schwimmen zu gehen. Und wir haben nochmal sehr viel so in der Gruppe reflektiert. Krass, wie gut das tut, mal sogenanntes Grounding zu machen, einfach mal die Erde zu spüren, aber auch mal ins Wasser einfach nur einzutauchen. Das ist ja auch so ein bisschen aus meinem Wissensstand noch nicht ganz so durchdrungen, was passiert da eigentlich genau. Es gibt so Hypothesen dazu. Hast du da irgendwie noch Insights, was das vielleicht auch epigenetisch macht oder wie das wirkt?
Also epigenetisch nicht, aber prinzipiell ist es so, das Grounding ist ja praktisch, ich verbinde mich mit der Erde und die Idee ist ja dahinter praktisch, dass ich Elektronen aufnehme und das Antientzündliche und Antioxidativ in meinem Körper wirkt, weil ich einen Ausgleich habe. Mhm. Ja, und vor allem, wenn ich natürlich ins Wasser gehe, habe ich noch eine größere Fläche mit meinem Körper, wo ich in diese Verbindung gehe.
Das fällt mir auch so auf, wenn ich untertauche, ist das halt nochmal mehr so. Und wenn man natürlich irgendwie ins Meer geht, das salzig ist, also voll subjektiv, null evidence-based, aber so, ich frage mich manchmal, wie krass wohltuend es sein kann, nur so einmal irgendwie eine Minute oder 5 Minuten das zu machen. Das finde ich aber total schön. In diesem, ne, wie du sagst, ist ja auch irgendwie das Achtsame, sich zu verbinden, überhaupt da in Verbindung zu gehen mit der Natur. Weil ich finde immer bei Stressresistenz reden wir sehr viel über so Hacks und was man so Tools machen sollte und auch so vielleicht Protokolle. Aber das sind ja eher diese kleinen und auch nicht sehr teuren Momente, die irgendwie ich da nochmal sehr bewusst wahrgenommen habe. Mhm. Fand ich total schön im Retreat.
Aber auch teure Sachen sind ja manchmal cool. Ja. Wir haben ja hier
morgen 20.
Wir haben heute Morgen beim Frühstück auch gesprochen. Was ich ja an dir total spannend finde, ist, dass du zum einen Arzt bist, aber du interessierst dich ja auch für die Geschäftswelt, das Business, ne? Bist ja auch als Investor, ne? Auch unterwegs. Ich interessiere mich immer für Hypes, ja, und so Produkte. Und im Bereich, ne, der Epigenetik, ne, werden einem ja auch wahnwitzige Versprechen ja mittlerweile gemacht, ne, dass man so wirklich so seine Epigenetik engineeren kann. So top of your head meint, fällt dir irgendwas ein, wo du denkst, okay, das ist irgendwie spannend, auch wenn es dazu die Studie noch nie gibt, oder fällt dir irgendwas ein, wo du denkst, so, das ist richtiger Quatsch?
Hm. Ich meine, ein absolutes Hype-Thema ist das in dem Moment Peptide, wo man ganz klar sagen darf, okay, es gibt, da gibt es viele Tierstudien zu den und den Peptiden bei Einzelnen, die sind in manchen Ländern zugelassen als Medikament tatsächlich. Mhm. Ich glaube, da wird es spannend, wie die natürlich in Interaktion mit deinem Epigenom gehen. Auf der einen Seite werden sie, ja, ganz sicher. Da ist einfach die Studienlage noch nicht so gut. Aber wir haben halt viele, man hört halt viele Berichte und Tausende von Menschen spritzen sich unterschiedliche Peptide und haben gute Effekte teilweise. Also das finde ich so ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ja, wir suchen auch da echt, also ich habe schon jetzt ein, zwei Experten, mit denen ich telefoniert habe, weil ich suchte auch echt, wenn der das mal im Podcast so ein bisschen beleuchtet, aus so einer, ich habe schon viel mit, also der es auch wirklich in der Praxis mal umgesetzt hat, weil ich finde es auch so das Thema, es ist mega, wird immer breiter und wir wissen so, es gibt so anekdotisches Wissen und die Studienlage wird natürlich jetzt nicht plötzlich sich umkrempeln, aber es ist natürlich auch ein krasser Graubereich, ne? Also was da, so was man, dass ich schon mitbekomme, wie Leute da Sachen ausprobieren.
Ja, ja, und vor allem diese Fertigspritzen, das ist das eine Problem, dass sozusagen die Lösung, wo dieses Peptid drinnen ist, bleibt es stabil, bleibt es nicht stabil. Mhm. Also wir haben noch andere Faktoren, die halt einfach noch nicht so klar sind. Man braucht halt dann auch eine richtig gute Qualität.
Ja, ich habe schon gehört, manche Leute sagen, ich fühle mich voll gut damit. Und dann war da irgendwie so mRNA-Microdosing so ein bisschen mit drin, wenn die Leute das im Labor getestet haben. Ja. Krasse Anekdoten, aber so Sachen halt. Ja. Ich meine, das hatten wir bei GLP-1 am Anfang auch, da war dann Insulin drin, das halt einfach günstig war und Verknappungen da war. Also spannendes, aber auch ein bisschen gefährliches Thema aus meiner Perspektive. Ja,
ja. Genau, aber ich finde ganz spannend, wo halt die Studienlage einfach sehr, sehr gut ist. Und wo wir sehen, bei Menschen, die halt manche Sachen sehr lange schon viel richtig machen, ist zum Beispiel bei Grünteeextrakt, EGCG. Mhm. Ist Wahnsinn. Wir haben manche...
Ja, Matcha auch, oder?
Ja.
Ja.
Und wenn wir... Ich habe letztes Mal eine 90-Jährige gehabt und die hatte ein biologisches Alter von 70.
Herrlich.
Und da habe ich gefragt, was haben Sie denn gemacht? Und sagt sie so, ich trinke seit 50 Jahren grünen Tee. Und zwar nie Kaffee, aber wirklich 2 Liter jeden Tag.
Krass. Ja.
Und das ist, da hat man, das hat man sofort an den Telomeren gesehen. Ja, jetzt die Studienlage ist einfach sehr, sehr gut. Mhm. Ne? Also ich würde mich auf viele Faktoren sozusagen, oder ich konzentriere mich darauf, welche Stoffe kennen wir schon alle, welche kriege ich in guter Qualität, wie kriege ich sie konstant teilweise über meine Nahrung und dann muss ich sie supplementieren oder nicht. Und bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe teilweise so einen hohen Bedarf an bestimmten Phytonährstoffen, weil ich auch manchmal echt krass im Stress bin oder mein Lebensstil nicht sauber genug ist, weil ich viel zu viel unterwegs bin. Und dann muss ich teilweise die dreifache Menge nehmen. Mhm. Das war mir gar nicht bewusst. Ich hab vor 2 Jahren mal so einen Stresstest von unserem Labor gemacht und dann ich habe gedacht, ja, ich habe alle Stoffe schon eingenommen. Ich habe damals zu der CEO und gesagt, ich brauche die nicht machen, ich nehme die Stoffe alle. Und dann sagt sie so, Manuel, du weißt gar nicht deine Dosis.
Ja, das ist spannend. Ja.
Und dann habe ich das Dreifache nehmen müssen, damit meine Stressregulation unterfährt.
Mhm. Ja, dazu müssen wir auch mal eine Folge machen, ne? Dieses Thema wirklich Überdosierung, Unterdosierung, ne?
Ja.
Aber auch kontextual, ja, wann.
Die Personalisierungsthemen, das ist einfach so, ne? Das wissen wir immer mehr, ist ja auch ein Trend der Medizin, eine präventive und personalisierte Supplementierung, Pflege etc., weil das ist natürlich, wir sind einfach sehr individuell, ne? Allein schon Männer und Frauen könnten wir auch nochmal drüber reden.
Ja.
Apropos Hype, ein Thema, was ich so spannend finde, was ja auch ein total en vogue ist, ist Ashwagandha. Ist das so was, wo du sagst, das sollte in den Longevity/Epigenetik-Stack rein oder was sind da die Downsides auch?
Also ich würde es als Kur, ja.
Stresskur oder?
Als Stresskur oder als Adaptogen, wenn die Neurotransmitter irgendwie durcheinander sind, kann man das mal machen, über einen längeren Zeitraum, 6 Monate.
Dann morgens oder abends ein, ne?
Oh, es kommt drauf an, sozusagen, wann habe ich eine gute Verfügbarkeit? Mhm. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher bei Ashwagandha, wann man das einnehmen soll.
Ich dachte, es geht halt beides und das finde ich manchmal spannend, ob es eher so auf Stress über den Tag wirkt oder auf Schlaf. Aber
es ist ja ein Adaptogen, das heißt, es dauert, meines Wissens braucht das mindestens 6 bis 8 Wochen, bis es überhaupt wirkt.
Mhm.
Ja. Das heißt, du musst es über einen längeren Zeitraum nehmen als Kur. Ich würde Ashwagandha nicht in ein reguläres Supplement nehmen, was ich jeden Tag nehme, für immer.
Ja.
Warum? Weil manche Phytonährstoffe nicht hundertprozentig safe sind für Langzeiteinnahme.
Mhm.
Und das vergessen viele.
Ja.
Mhm. Warum? Weil zum Beispiel bestimmte Phytonährstoffe auch die sogenannte Enzym Telomerase erhöhen können. Telomerase verlängert unsere Telomere.
Ja.
Das wollen wir zum Teil durch Sport passiert das oder vielleicht auch durch Meditation. Aber auch in Krebszellen haben wir eine erhöhte Telomerase-Aktivität. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit eventuell von Krebs. Das heißt, manche Stoffe sind sinnvoll für eine Kur, die machen das dann da auch nicht. Aber wenn ich das über 10 Jahre lang nehme, kann sein, dass es das einen negativen Effekt hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir auch in unserer Forschungsgruppe in Wien, wir schauen uns an, welche Phytonährstoffe sind für Langzeit was oder für eine Langzeiteinnahme überhaupt sinnvoll und erhöhen nicht die Telomerase. Und da wird noch so viel Schmarrn gemacht da draußen. Mhm. Es werden manche Phytonährstoffe wirklich über, gesagt, ja, die ist sicher, kannst du einnehmen. Nehmen wir ja schon seit 20 Jahren in der Ayurveda.
Ja.
Das heißt aber nicht nichts. Ja. In der Ayurveda wurden auch immer nur Kuren gemacht, nicht dauerhaft.
Mhm. Wichtiger Punkt.
Und wir in Deutschland nehmen Ashwagandha und sagen so, ja, schon seit Jahrzehnten bekannt, hat einen tollen Effekt. Wir nehmen das jetzt mal 30 Jahre lang. Mhm. Ist sicher.
Ist sicher, ja. Ja,
und das ist halt gefährlich.
Mhm. Gibt es Sachen, wo du sagst, die sind für die Langzeiteinnahme? Ne, du sagst immer Phytonährstoffe. Was sind so da die, du hast ein paar schon genannt, aber ich denke jetzt mal an Gerstengraspulver. Irgendwie so. Sind das sind so die Sachen, die man auch wirklich täglich integrieren könnte?
Ja, also zum Beispiel Quercetin, ja, aus der Zwiebel, Knoblauch, Resveratrol.
Aber das würdest du auch supplementieren?
Sozusagen. Ja, das supplementiere ich alles. Ich auch persönlich. Sulforaphan, Gingerol aus dem Ingwer.
Ja.
Was haben wir noch? Spermidin, Fisetin aus der Erdbeere, OPC, Astaxanthin. Das sind alles so Stoffe, die sind meines Erachtens safe.
Und dann gibt es so, ne, das haben wir jetzt auch zugeschickt bekommen, testen wir jetzt auch mal von einer Firma, die auch so ähnlich heißt, ne, Epigenix, die haben so ein Milchpräparat uns jetzt mal geschickt. Wir hatten es jetzt noch nicht getestet, aber du musst jetzt nicht 10 Tabletten nehmen, sondern es gibt dann auch, ne, ihr habt ja auch, glaube ich, sowas, wo dann schon ziemlich viel drin ist. Und dann habe ich dich so verstanden, dass ihr eher dann schaut, welche Dosis, also wie viel von den Tabletten pro Tag.
Genau. Ja. Wir haben halt eine große Community und haben gesagt, okay, ich baue mir einfach auch selber meine Stacks zusammen.
Ja.
Und schaut dann nach einer guten Rohstoffqualität und mischen wir das selber zusammen. Dann haben wir halt für unsere Community auch eine Firma gegründet dafür.
Ja, klar, macht Sinn. Ein mega spannendes Thema. Hast du so ganz im Nebensatz am Anfang gesagt, du hast eine Schnittstelle in der Epigenetik auch zu allem, du hast systemisches Coaching, Psychotherapie, so Familie als Setting genannt. Ich komme ja aus der Psychosomatik, da interessiert mich das natürlich brennend. Was hat es mit diesem transgenerationalen Aspekt auf sich? Also Stichwort Trauma fällt da immer. Warum spielt das jetzt eine Rolle auch noch bei der Epigenetik?
Ja, transgenerationale Epigenetik bedeutet, was vererbe ich meinen Kindern epigenetisch, nicht nur genetisch, sondern epigenetisch? Oder was habe ich von meinen Vorfahren mitbekommen? Mhm. Und das ist super heiß diskutiert.
Ja.
Ja.
Im Sinne von, ist schwer auch zu erforschen. Ne?
Ja, schwer zu erforschen, vor allem bei Menschen. Es gibt viele Mausstudien.
Ja.
Auch hier bei uns im Dachraum, Uni Zürich, Uni Freiburg, so in die Ecke dort. Und was man sieht in diesen Mausstudien, zum Beispiel traumatisiert man eine Maus und durch diese Traumatisierung, durch diese schwere Traumatisierung verändert sich ein Teil des Epigenoms, wie sie zum Beispiel Stress reguliert oder wie auch immer.
Mhm.
Oder auch zum Beispiel Neurotransmitter produziert. Und bekommt diese Nachfahren, also Kinder, sieht man in dieser Maus diese Veränderung des Epigenoms. Es wurde weitervererbt. Setzt man diese Maus aber wieder in einen Kontext, wo sie sich wohlfühlt, in eine Community, wo sie sich wohlfühlt, das Kind, verändert sich das Epigenom wieder. Positiv.
Ja.
Das heißt, es ist reversibel.
Mhm.
Okay. Und jetzt ist ja immer die Frage, wird das Trauma weitervererbt oder die Traumata, die Erinnerung an dieses Traumata? Ich würde sagen, nein, nicht auf der epigenetischen Ebene, sondern dort, was wird dort weitervererbt. Die Veränderung, die das Trauma auslöst im Epigenom und diese Veränderung wird in der Maus weitergegeben. Und vielleicht auch beim Menschen.
Mhm.
Wir wissen die Mechanismen nur nicht so ganz genau. Ja. Vielleicht ist es beim Menschen genauso. Und was es gibt schon bestimmte Studien, die zeigen, zum Beispiel aus dem Hungerswinter damals, Zweiter Weltkrieg, dass die Menschen, die gehungert haben, die Generation danach, man hier schon Veränderungen im Epigenom gesehen hat.
Mhm.
Und beim Menschen hat man es auch irgendwie, wir wissen nur noch nicht ganz genau wie. Und in der Traumaforschung oder dann so ein bisschen in der alternativen Medizin wird dann immer, oder auch Traumatherapie, Traumacoaching und so, immer gesagt, naja, das hast du wahrscheinlich von deinen Vorfahren vererbt bekommen.
Mhm.
Aber so ist es ja nicht ganz, sondern vielleicht habe ich das über meine Verhaltensweise, das Traumata mitgegeben und das Epigenom, das verändert wurde durch dieses starke Trauma, das wird vielleicht auch weitergegeben. Aber das ist praktisch eher ein physiologischer Zustand, der deine Stressregulation beeinflusst oder deine Neurotransmitterproduktion.
Was dafür sprechen würde, dass dann vielleicht psychotherapeutisch mit Begleitung. Ja. Ne, du hast eben gesagt, wird in einer Gruppe, auch dieses Gruppische, also das einfach anzuschauen, sozusagen irgendwie anzunehmen, da habe ich vielleicht was mitbekommen und sich vielleicht auch ne, so ein bisschen zurückzuschauen, was ist in meiner Familie passiert, was waren da für Situationen und dann aber auch zu sagen, okay, das ist veränderbar, so habe ich das dann verstanden. Ja.
Und das Spannende ist, wir sehen, es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn ich eine Psychotherapie mache, dass zum Beispiel sich auch das Epigenom verändert, zum Beispiel auch, wie Serotonin produziert wird.
Ja.
Alles, was wir tun, verändert einen Teil des Epigenoms. Ja? Mhm. Ob ich jetzt eine Psychotherapie mache, ob ich meinen Lebensstil verändere, ob ich über einen längeren Zeitraum vielleicht sogar meine Gedanken und Emotionen verändere, das ist ja nichts anderes bei einer Verhaltenstherapie. Ja. All das hat einen Einfluss an bestimmten Stellen.
Cool. Bevor wir jetzt in unsere letzte persönliche Kategorie gehen, wo wir nochmal unsere aktuellen Hacks teilen, könntest du es runterbrechen, wenn du so Leuten sagst, okay, ihr wollt jetzt irgendwie euer Epigenom ein bisschen hacken, ihr wollt irgendwie was tun. So die drei Takeaways, wo man morgen mit anfangen könnte.
Also eine der wichtigsten Sachen, weil wir unseren Körper halt regulieren müssen, sind diese Öle, die ich genannt habe. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben chronischer Stress ist der Killer Nummer eins. Als ich Student war noch und habe ich mir gedacht, habe ich nie gespürt, dass der Stress mir irgendwas ausmacht. Jetzt umso älter ich werde, merke ich, wow, Wahnsinn. Wenn ich viel emotionalen Stress habe, viel Druck habe, hat es einen großen Einfluss. Aber vielmehr geht es um auch den Entzündungsstress in uns. Das heißt, der zweite Hack ist, schaue, dass du deine Entzündung in deinem Körper runterfährst. Wie mache ich das? Durch Signale. Das heißt, antientzündliche Ernährung, das ist die Grundlage, plus andere Signale, die antientzündlich wirken. Wie Stoffe wie Kurkumin, wie Resveratrol, wie OPC, wie Gingerol, wie Sulforaphan. Das sind alle Stoffe, die mein Körper einem Signal geben, hey, fahr mal runter. Die Grundlage ist aber trotzdem immer noch die Ernährung. Und das Dritte ist, jeder von mir erwartet wahrscheinlich irgendwelche anderen Hacks wie EGCG noch, aber die habe ich schon genannt, ist halt wirklich, sich auf den Schlaf zu konzentrieren. Ja. Ich habe eine persönliche Story dazu. Meine Ex-Partnerin, die war schwer erkrankt und wo die Heilung erst passiert ist, war, als sie den Schlaf priorisiert hatte und einfach dem Körper den Schlaf gegeben hat über Monate, den er gebraucht hat.
Schön.
Ja.
Ja, und wir sprechen irgendwie auch super häufig über Schlaf, es taucht immer wieder auf, ne? Als gute Psychotherapie, als körperliche Erholung. Und ich lerne auch jedes Mal wieder dazu, was noch im Schlaf passiert, ne? Ich fand diesen Fact nochmal auf, wie viele Gene, 700 Gene hast du gesagt, werden im Schlaf, wie im Schlaf beeinflusst, sozusagen. Mhm. Wir müssen erstmal nichts dafür tun, außer uns Raum dafür zu geben. Ja. Ja. Vielen Dank. Das war super spannend und breit, die Welt der Epigenetik. Wir haben noch eine letzte Kategorie und ich würde sagen, da starten wir direkt mal rein.
Low-Key versus High-Tech.
Die letzte Kategorie ist immer sehr persönlich. Das heißt, wir selber teilen irgendwie ein Thema, ein Hack, woran wir gerade so sind, was wir entdeckt haben und laden natürlich auch unseren Gast dazu ein. Ich würde sagen, wir starten mal mit Thor, damit du mal hörst, wie techy es sein darf und fragen dich dann aber auch nochmal ergänzend zu dem, was du schon geteilt hast, was ist so ein entweder neuer Hack oder irgendwas, worauf du schon Jahre schwörst, wo du immer zurückkommst.
Oh, mein Hack ist diesmal gar nicht so techy und er wurde eigentlich schon auch durchgehend besprochen.
Wiederholung ist wichtig,
ja,
Thor.
Ja, aber ich möchte an der Stelle nochmal unterstreichen, tatsächlich am Darm zu arbeiten, ne? Fasten auf jeden Fall eine super Methode. Ich hatte es, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal geteilt. Was ich immer wieder versuche, in meinen Rhythmus und mein Protokoll zu bekommen, sind mindestens einmal alle 14 Tage immer 24 Stunden zu fasten, ne? Das dann mit Sauna und viel, viel Wasser zu kombinieren. Ich werde mit diesem Moment heute dazu Grüntee, ja, quasi eingeben. Und das sind dann quasi meine Wellness-Torn-Days. Also ich mache dann schon auch körperliche, gedankliche Arbeit dazu, ne? Aber so Sauna, Cold Exposure und jetzt Grüntee hatte ich auch so ein paar Mal dabei. Mhm. Das finde ich total wichtig und ich fühle mich danach auch wirklich, ne, im wahrsten Sinne des Wortes entgiftet, ne? Über quasi Schwitzen. Also ich brauche ja immer auch so einen gewissen visuellen Stimuli. Schwitzt das aus, habe gefastet und ich habe gesagt, okay, es ist eine innere und äußere Reinigung.
Ja, spannend. Ja, irgendwie passt so mein aktuelle, ja, mein Protokoll oder Journey auch ganz gut zur Folge mit diesen sehr personalisierten und auch erstmal zu gucken, wo stehen wir. Für mich war nochmal so dieser Ausgangspunkt, ich war ja dann in Paris, habe diese Messung wirklich gemacht und mir hilft so eine Ausgangsmessung immer ganz gut, so Hautproteine, also biologisches Hautalter und einfach dieses neue Skincare-Produkt auszuprobieren. Ich finde es halt mega spannend, mal ein Supplement so über die Haut sozusagen zu haben.
Skinfood.
Skinfood im wahrsten Sinne, genau, finde ich total schön. Das heißt, ich bin da jetzt, habe jetzt quasi gestartet mit diesem Mitopure-haltigen Produkt, Longevity MD. Und wie ich natürlich dann das immer anschaue, ist so ganzheitlich. Das heißt, ich habe jetzt nochmal wirklich gut anfangen können, Krafttraining zu machen, eben was ja ein bisschen brauchte nach der Schwangerschaft und Geburt. Dazu natürlich dieses ganze Thema pflanzenreich bunt zu essen, Stichwort Polyphenol. Ich fand das auch nochmal richtig cool, die Beispiele, die du hattest, das sozusagen als in meinem Stack weiterhin zu bestärken, aber nochmal bewusster auch zu gucken, ja, kriege ich wirklich die ausreichende Dosis? Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz guter Hinweis dazu. Und Circadian Wellness, also Schlaf, ist natürlich so ein Thema, wo ich gerade noch versuche, mit einem kleinen Baby das trotzdem gut zu kombinieren. Das heißt, so ein bisschen wieder so eine Nullmessung gehabt zu haben, finde ich immer gut, meine Protokolle zu hinterfragen, aber auch das, was ich habe, irgendwie weiterzumachen. Ja, und jetzt noch zu deinem letzten Tipp, Hack, oder Sharing?
Ja. Ich persönlich habe ja immer so einen Stack, wenn man ich reise sehr viel und die Hälfte meines Koffers sind Supplements.
Ja.
Jeden Tag habe ich sozusagen meine einzelnen Supplements und was ich aber nie dabei hatte, waren Elektrolyte.
Mhm. Oh ja, da
haben wir schon fünf. Das ist sozusagen Thorans Nummer 1 Longevity Hack.
Ja,
und ich habe Protokoll, Wahnsinn. Also ich habe auch die Daten dazu.
Ja. Ist der Wahnsinn. Und denkst du so, Natrium, Kalium und so weiter. Ja. Warum? Kriegst du schon irgendwo, ja? Mhm. Aber es fühlt sich wirklich gut an.
Ja.
Ja. Und ich habe auch eine Infrarotsauna zu Hause und ich schwitze sehr viel.
Ja.
Und habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Und jetzt habe ich das und der Wahnsinn. Es fühlt sich gut an.
Trinkst du morgens dann direkt oder?
Auch über den Tag verteilt, immer mal wieder. Ja.
Ja, füllen wir.
Total. In den Shownotes verlinken wir wie immer unseren Lemelo-Code.
Wie immer unabgesprochen, aber es klappt bestimmt.
Ja, Tom, ist okay. Ne?
Ja, Manuel, tausend Dank. War super spannend. Also ich habe ganz viel nochmal gelernt. Ich fand, es war sehr plastisch. Ich hoffe, wir konnten die Reise in den Körper gut abbilden. Und es ist natürlich ein komplexes Thema, allein dadurch, dass so viel Wissen jeden Tag dazukommt. Mhm. Vielleicht sprechen wir dann irgendwann wieder dazu. Wir danken dir sehr, dass du da warst und sagen stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.